und herzlich willkommen im Influence-Podcast. Wir sprechen heute mit Per Wörpel über die Welt der Influencer-Marketing-Strategie. Und es wird nerdig, kann ich euch jetzt schon sagen. Mein Gast Per gestaltet mit seiner Erfahrung und seinen Insights die Branche ganz entscheidend mit. Er war über 6 Jahre bei Meta, ist jetzt Geschäftsführer bei der Agentur Laureate und ein ganz, ganz klassischer Marketing-Generalist. Und ich liebe das natürlich sehr, weil ich mich in diesem Lager auch immer sehr verorte. Das erlaubt uns heute einen Blick sehr weit über den Tellerrand der Influencer-Marketing-Welt, das Ganze in einen größeren Kontext sozusagen zu setzen. Wir sprechen zum Beispiel über den Weg zur richtigen Influencer-Strategie, das Zusammenspiel verschiedener Touchpoints und die Herausforderungen, Silos aufzubrechen, sowohl auf Agentur- als auch auf Markenseite. Freut euch also auf ein sehr inspirierendes Gespräch mit fundierten Beobachtungen und sogar einer Prognose, die ich selbst sehr überraschend fand. Ganz viel Spaß beim Interview. Hi Per, ich freue mich total, dass du da bist. Willkommen im Influence-Podcast.
Moin Alina, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja klar, und wir haben uns gerade schon sehr gut warm geredet zu ganz vielen Themen, die Branche vielleicht am Rande berühren. Es gibt, glaube ich, in diesen Zeiten, wir nehmen gerade im Januar 2025 auf einiges, wozu man sich so äußern kann oder Gedanken macht. Wir wollen uns heute aber auf die wunderbare Welt des Influencer-Marketings stürzen, die ja auch durchaus gesellschaftliche Relevanz hat. Also mal gucken, wo wir da auch noch ein paar andere Bereiche antatschen. Aber vielleicht fangen wir mal so ganz klassisch an. Wir kennen uns jetzt schon etwas länger. Damals saßst du noch auf Meta-Seite und bist aber mittlerweile Geschäftsführer bei Laureate. Für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du mal so im Schnelldurchlauf deinen Weg und so deine Perspektive auf die Branche so ein bisschen nachvollziehen, damit wir wissen, mit wem reden wir denn hier.
Total gerne. Die Frage ist, wie viel Zeit du eigentlich hast, aber wie viel Zeit die Menschen haben, die zuhören. Okay. Nee, ich mache es kurz. Es gibt so eine sehr lange Vorstellung. Ich fasse die trotzdem kurz zusammen. Ich würde sagen, ich bin einfach so ein richtiger Digital-Nerd der ersten Stunde. Ich würde sagen, ich bin seit 1995 ungefähr online, das auch nahezu durchgehend, was sich erinnert an diese alten Geräusche. Bing, bing. Also so Modem, das war meine Zeit. Vielen Dank an meine Eltern an der Stelle quasi, dass sie das damals möglich gemacht haben. Habe Anfang der 2000er, beziehungsweise es war Ende 99, habe ich für Dotcoms gearbeitet. Ich stelle aktuell immer fest, dass junge Menschen die Dotcom-Phase nicht kennen. Das waren Startups quasi damals. Und habe dann aber ganz klassisch BWL studiert, habe bei Serviceplan angefangen, habe immer eine Leidenschaft für Kommunikation gehabt, insbesondere für digitale Kommunikation. War dann ein paar Jahre bei Pilot. Bin von Pilot zu Meta gewechselt. Das war die letzte Station. Und wie du schon gesagt hast, bin ich jetzt Geschäftsführer bei Laureate und freue mich wieder auf der agenturberatenden, allumfänglichen, neutraleren Seite zu sein.
Also ich habe in der Vergangenheit erlebt, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die mal bei Meta oder Google waren, ich fasse das jetzt einfach mal so ganz blasphemisch zusammen, da kam immer so eine spezielle Denkschule oder Art zu sprechen bei den Menschen durch. Hast du das Gefühl, dass sich diese Zeit auf irgendeine Art geprägt hat in deinem Denken auf die Branche oder auch in der Art, wie du Dinge beschreibst, vielleicht für Kunden oder auch für deine Gesprächspartner generell?
Ja, ganz sicher, ganz sicher. Also ich glaube, man ist geschärft auf so ein paar Dinge. Ich glaube, jeder interpretiert diese Schulen quasi nochmal anders für sich. Ich habe mich da sehr wiedergefunden, hängt sicherlich auch mit meiner Dotcom-Phase zusammen. Ich finde es faszinierend, diese Geschwindigkeit, über die man immer nachdenkt. So, wie geht es noch schneller? Wie geht es einfacher? Wie geht es skalierter? So, und ich finde fürs Marketing und sowas auch nochmal an der Stelle, finde ich immer besonders interessant zu sagen, welchen Impact hat das eigentlich, was ich da tue? Also die Dinge, die ich mache, müssten in irgendeiner Art und Weise einen Erfolg auslösen. Und dafür treten diverse Tech-Plattformen an, das für ihre Kunden zu machen. Aber ich glaube, das ist eine Denke, die man auch als Agentur oder jeder mitarbeitenden Agenturen mitnehmen kann oder jeder Marketing eigentlich, dass man sagt, wofür tue ich das eigentlich? Und am Ende tue ich das für Unternehmenserfolge. So, für den eigenen, wenn man im Unternehmen sitzt oder für den Unternehmenserfolg eines Kunden oder Partners, wenn man auf Partnerseite sitzt, wie zum Beispiel eine Agentur.
Ja, und jetzt gucken wir bei Laureate ja auf eine Agentur, die auch verschiedenste Bereiche abdeckt. Wie würdest du das beschreiben jetzt? Was ist so euer Kernangebot und wie passen da überhaupt Influencer rein? Weil ihr seid jetzt nicht diese totalen Spezialisten, die sich nur mit diesem Thema befassen.
Genau. Ist ehrlich gesagt, da verschwimmen immer so zwei Dinge bei mir. Der Pitch für uns als Agentur, aber auch mein eigener Pitch, warum bin ich zu Laureate gekommen? Im Endeffekt glaube ich total stark, und das ist meine Erfahrung der letzten Jahre, das merkt man bei den anderen Agenturstationen auch, ich glaube an diese totale Vernetztheit von unterschiedlichen Kommunikationselementen, die man braucht. Also das ist zum einen eine besonders starke Strategie. So, damit startet es vor allem mit einer Ganzheitlichkeit, das zu betrachten und nicht von vornherein schon in einen Prozess einzusteigen, der nur einen bestimmten Touchpoint strategisch betrachtet, sondern größer zu denken. So, dann glaube ich ganz, ganz stark daran, dass es die Mediakompetenz braucht, um die Kommunikation, die man schafft, auch möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Und was Media-ExpertInnen häufig mitbringen und wir natürlich auch mitbringen, ist es zu verstehen, auch Menschen in der Strategie, natürlich auch Menschen in der Kreation, zu verstehen, wie unterschiedliche Touchpoints funktionieren, wie ich sie mediaseitig nutzen kann und wie ich da auch Erfolg messen kann. Nur all das ist halt nichts ohne eine absolute Top-Kreativität an dem jeweiligen Touchpoint. Weil es ist ein Unterschied, ob ich sehr generisch eine 360-Grad klassische TV-Kampagne konzipiere oder ob ich die auch weitertragen darf und sie von vornherein schon früh im Prozess ganzheitlich denken darf, welche Rolle InfluencerInnen darin spielen könnten, wie sie an ihren Touchpoints eine Rolle spielen könnten, wie sie aber auch dann im Zweifel out of home stattfinden können oder auch im TV stattfinden können, aber nicht in einer generischen Ausrichtung, sondern so, dass sämtliche Stärken im Endeffekt berücksichtigt sind. Ich glaube, diese Synergie und auch damit zentrale Anlaufpart zu sein für Unternehmen und KundInnen, ich glaube, das hilft total in der komplexen Kommunikationswelt, in der wir gerade so unterwegs sind, die nicht einfach ist zu handeln, das muss man auch sagen. Auf der anderen Seite gibt es auch mal nur begrenzte Kapazitäten. Da hilft es, mit ein paar weniger Menschen manchmal hier und da zu sprechen. Kommt natürlich auch immer auf die Unternehmensgröße drauf an.
Ja, absolut. Wir haben uns bei einem Panel auf den Video Days ja schon mal etwas ausführlicher, es war ein 20-Minuten-Panel, deshalb jetzt Ausführlichkeit vielleicht etwas begrenzter unterhalten. Und da haben wir schon gemerkt, dass wir, glaube ich, Freunde im Geiste sind, was das Thema ganzheitliche Strategie auch im Influencer-Marketing angeht, ne? Und diese holistische Betrachtung eben aller Touchpoints. Und das ist ja etwas, wo ich mich immer total freue, weil irgendwie habe ich das Gefühl, diese ganze Disziplin Influencer-Marketing hat sich in den letzten 10 Jahren dann doch immer wieder, der ist immer wieder die Puste ausgegangen bei diesem Thema Ganzheitlichkeit. Ich hatte das Gefühl, ne, zu viele haben sich dann doch immer auf die schnellen Erfolge konzentriert, auf das sehr taktische. Teilweise haben sich auch Dienstleister genau auf solche Sachen dann spezialisiert, zum Beispiel jetzt so Performance-Influencer-Marketing, wo wir alles rauspressen. Es gibt dafür Tools, Plattformen und so weiter. Und das ganzheitliche Thema, das finde ich, das wird dann immer so erzählt von Leuten, die das so sehen. Und ich glaube auch in Prozessen bei Agenturen, die so aufgestellt sind, dann auch wirklich realisiert. Aber wie blickst du auf das Thema? Warum ist das so wichtig und welcher Stärke beraubt man sich auch, wenn man es nicht macht?
Genau, ich glaube, die große Problematik ist, und es bezieht sich eigentlich gar nicht nur auf Influencer in einem Marketing, ist eine Atomisierung an Aufgaben im Marketing, die wir eigentlich sehen. So, du hast Marketingverantwortliche, die vor riesen Herausforderungen manchmal stehen. So, ich habe eben schon über Komplexität gesprochen. Und dann gibt es unter einem CMO jemanden, der für digital verantwortlich ist. Der hat wiederum Teams für Social Media vielleicht im Allgemeinen. Dann gibt es darin nochmal ein Team, was sich nur um InfluencerInnen kümmert. Darin gibt es dann ein Performance-Team und sowas. Diese Aufgaben werden so atomisiert in Kleinstbereiche, dass es genau deswegen auch einzelne Partner und DienstleisterInnen gibt, die dann genau dafür das passende Angebot haben. Die große Schwierigkeit ist häufig, die übergreifende Zielsetzung eigentlich zu erfüllen. Am Ende gibt es ja immer nur 2 Ziele, die du als Unternehmen oder im Marketing verfolgen kannst. Das ist entweder mache ich was für die Marke, Positionierung, gibt ganz, ganz viele untergeordnete Zielsetzungen auch noch auf dem Thema Marke. Und ich mache etwas für das Thema Abverkauf. Nur diese Teams und SpezialpartnerInnen und so werden dann halt auch sehr speziell gebrieft auf einzelne Metriken. Also dann heißt es, ich betrachte aus einem bestimmten Team in einem Unternehmen das Thema Influencer in den Marketing rein aus einer, wie viel Organic Reach ist es? Wie ist das Sentiment darunter? Wie ist das Engagement? So, das sind grundsätzlich erstmal Metriken. Das ist so ein bisschen der Fluch im Digitalen, aus dem ich ja grundsätzlich komme. Wir können so viel tracken und messen und sehen, dass wir dann bestimmte Dinge einfach als Erfolg feiern. Besonders starkes Engagement. Nur, was hat es am Ende dem Unternehmen gebracht quasi? Und das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit, dass man diese Synergien schaffen muss, zu sagen, wir arbeiten alle auf das gleiche Ziel hin und werden deswegen auch alle auf dem gleichen Ziel eigentlich getrackt. Und da eine vernünftige Ganzheitlichkeit herzustellen, ist schwierig. Und vor allem ist es natürlich so, nehmen wir irgendwelche Kampagnen oder irgendwas ähnliches, Kommunikation, jeder findet dann ja seinen eigenen Weg. Das wird vielleicht oben einmal gemacht, aber dann gibt es eine sehr, sehr starke Eigeninterpretation von etwas. Und wir wissen ja, dass sowas wie Stringenz, Reichweite und Frequenz so Grundregeln einfach im Marketing sind. Und die gehen da manchmal so ein bisschen verloren oder abhanden. Und deswegen ist es wichtig, das zu bündeln und diese Silos im Endeffekt auch aufzubrechen.
Was würdest du jetzt sagen, ist so für dich dann überhaupt die Stärke oder der Grund, warum man Influencer einsetzen sollte? Was ist dann, also wenn ich doch schon vielleicht ein kreatives Team habe, eine kreative Agentur, es läuft doch alles, der Output und so weiter. Und jetzt habe ich auch noch sogar eine Stringenz über alle Touchpoints hinweg in der richtigen Frequenz. Was können die dann als Add-on mitbringen?
Das ist so ein bisschen Bottom-up, quasi so Grassroots-Bewegungen mäßig. Ne? Das ist so ein, deswegen, ich habe gerade ja Prozesse geschildert, die so wasserfallartig von oben nach unten gehen. Mhm. Und das, was InfluencerInnen und CreatorInnen eigentlich mitbringen, ist ja ein perfektes Touchpoint-Verständnis eigentlich. Zu verstehen sozusagen, wie unterschiedliche Kanäle unterschiedlich funktionieren, wie Zielgruppen, die natürlich bei denen dann jeweils sehr speziell sind, weil es ihren eigenen Communities sind, aber wie da Zielgruppenansprache funktioniert, wie da Dialog funktioniert und wie man Menschen auch dazu bewegt, in diesen Zielgruppen Dinge zu tun. Das steckt ja ein sehr basisdemokratisches Element drin. Mhm. Und dadurch kann man natürlich viel bewegen. Und wenn man dort zuhört quasi, der eine Weg ist natürlich zu sagen, hey, ihr kennt das super, macht mal. So, da fällt manchmal so ein bisschen das Unternehmensziel manchmal hinten runter, weil das ist ein bisschen der Sweet Spot, den man immer finden muss zwischen was ist die eigentliche unternehmerische Aufgabe von dem Unternehmen, was gerade irgendwie eine Kooperation eingeht? Und was ist mein eigener Anspruch an Creator sozusagen oder als Creatorin zu sagen, wie gut bediene ich meine Community und wie Touchpoint-adäquat mache ich das Ganze? So, da kann das eine Überhand nehmen oder das andere. Und das viel Charmantere ist ja zu sagen, all das, was man auch so im Agenturen- als Strategieprozess kennt, mit Insights aus Zielgruppen erarbeiten, da sind die ja eigentlich besonders stark. So, und ich finde, da kommen so unterschiedliche Dinge zusammen. Sie bringen Reichweite mit, Authentizität und sind quasi so Testimonial dann in einer bestimmten Zielgruppe, in ihrer eigenen. Bringen aber auch ganz viel Wissen mit. Und ich habe den Eindruck, dass das oft vernachlässigt wird, dieses Wissen weiterzutragen, sozusagen bottom-up, und das auch in andere Disziplinen einfliegen zu lassen. Denn eine Visualisierung, die auf TikTok oder Instagram oder eine Ansprache, die da funktioniert, das heißt nicht, dass die nicht gegebenenfalls auch out of home funktionieren kann oder eine TV-Ansprache oder eine TV-Assets im Endeffekt beeinflussen kann. So, deswegen, da finde ich, steckt eine totale Kraft und Magie drin und die wird häufig nochmal ein bisschen vernachlässigt, muss man sagen.
Das wollte ich dich gerade fragen, nämlich, also hast du eigentlich schon beantwortet, ob es genug Formate gibt, um dieses Wissen auch anzuzapfen. Zum Beispiel jetzt diese Kommunikationsstränge zwischen Agenturen und Influencern. Ne? Also können wir sagen, could be improved, wahrscheinlich.
Total. Also kann ich einen Haken dran machen. Das kann man sicher definitiv verbessern. Ist aber natürlich auch ab irgendeinem Punkt ziemlich komplex. So, ja, das funktioniert bei großen Kollaborationen und sowas. Wir haben Weihnachten vor einem Jahr zum Beispiel auch intensivst mit einem Creator zusammengearbeitet, um Format zu entwickeln für eine Versicherung von uns, das ist die VGH. Da funktioniert das Ganze, das machen. Aber sobald es sozusagen größer wird in einem Gesamtkontext und du mit vielen InfluencerInnen arbeitest, dann wird es natürlich schon schwieriger, diese Rückflüsse irgendwie vernünftig zu strukturieren und dann Rückfluss zu haben, wovon man Ableitung treffen kann. Aber auch das geht ja am Ende. Und im Zweifel ist es ein Lernen anhand dessen, was man getan hat. Es muss ja nicht zwingend das tiefe Interview sein und die Auseinandersetzung, sondern einfach zu sehen, was hat eigentlich bei welchen InfluencerInnen in welchen Zielgruppen eigentlich am Ende gut funktioniert. Ist natürlich immer wieder die Frage, was bewerte ich als gut funktioniert? Das Thema hatten wir eingangs schon. Ja. So, ist es Engagement, Likes, Comments und Co. Oder ist es, hat es was für mich als Marke getan oder hat es irgendwie abverkauft oder sowas in die Richtung?
Ja. Ja, auf diesen hat es was für meine Marke getan, würde ich gleich noch gerne eingehen auf den Punkt. Mhm. Noch eine Sache, die mich überrascht hat, weil ich finde, dieser erste Punkt, dass Influencer-Touchpoint-Experten sind oder ja auch damals eine gute Hilfesteller waren, als Brands sich social öffnen mussten und das alles noch irgendwie so ein bisschen schwierig fanden, nachzuvollziehen. Da war es natürlich super, dass man mit den Creatoren tatsächlich jemanden hatte, sozusagen, ah, okay, die haben das schon verstanden, die haben es durchgespielt, wir können uns was abgucken oder sie einfach buchen und dann haben wir sozusagen das Wissen oder den Heiligen Gral. Und du hast jetzt aber gerade gesagt, du siehst auch Stärken von Influencern bei klassischen Touchpoints, also dass man auch hier deren Know-how nutzen könnte, weil ich habe es bisher eher so gedacht, eigentlich shiftet sich das ja gerade, dass jetzt quasi die Touchpoints auch wieder noch relevanter werden in der Disziplin, die Marken bisher ja eigentlich total verstanden haben, ne? Also Out-of-Home Display, TV-Werbung sogar, ne? Da finden Influencer mittlerweile auch statt. Aber du siehst da durchaus auch eine Chance, also auch hier Stärken der Leute zu nutzen.
Total. Am Ende sind sie ja Zielgruppe und es geht ja um so ein visuelles Verständnis. Es geht um neue Macharten. Es geht um, welche Typos Fonts sind gerade angesagt, welche Looks sind gerade cool. Das ändert sich ja jetzt erstmal pauschal nicht an der Stelle. Also wenn man jetzt, ich bin 81 geboren, um mich zu outen, wie alt ich eigentlich bin und über so ein modernes Thema reden darf. Wenn ich mich zurückerinnere quasi, wovon Werbung mal inspiriert war und wer auch die Menschen waren, die früh TVCs produziert haben, also TV-Spots, dann hat sich ganz viel Inspiration dafür und auch viele, die es dann umgesetzt haben, kam aus der Musikindustrie, was im Endeffekt nichts anderes ist. Musikvideos, die du bei MTV gesehen hast, haben besonders kreative Menschen gemacht, die mit Musikern, die einfach zeitgeistig immer total unterwegs waren und kulturell total gut unterwegs waren, die haben gemeinsam geile Musikvideos gemacht. Und was dann passiert ist, diese Menschen haben dann geile TV-Spots gemacht. So, und das ist im Endeffekt, ist es ja nichts anderes sozusagen. Es ist nur die Anzahl an Artists ist quasi und KünstlerInnen und CreatorInnen ist größer geworden. Aber es ändert nichts an dem Verständnis und Gespür für Zielgruppen, Zeitgeist, Kulturelles und so weiter. Auch das wieder viel, viel mehr Bruchstücke sozusagen. Wir sehen viel mehr unterschiedliche Nuancen, Ausprägungen von Kultur. Wenn wir jetzt allein über Musik sprechen würden, könnten wir auch ewig drüber reden, wie viel Ausprägung es das da gibt. Aber dieses zu nehmen, dieses Wissen oder beziehungsweise es nicht zu nehmen und nicht anzuzapfen, ist eigentlich fast frevelhaft. Muss natürlich noch einmal überlegen, was mache ich daraus? Weil, nehmen wir jetzt Out of Home als Beispiel, das ist natürlich schon sehr Massenmedium. Da geht halt jeder dran vorbei. Klassisches lineares TV auch. Aber sobald ich mich zum Beispiel in digitalen Sphären wieder bewege, könnte ich natürlich auch überlegen, wie kann ich das dann für die unterschiedlichen Zielgruppen wiederum anpassen? Und das, natürlich würde es in Digital Out of Home auch gehen. Also auf der Reeperbahn nachts um 00:30, ohne jetzt das Lied anzustimmen zu wollen, kann ich natürlich digital andere Assets spielen, die viel mehr in Richtung Partyfolk und Co. gehen, als jetzt morgens um 7 an irgendeiner Einfallstraße in eine Großstadt. Mhm. So. Und InfluencerInnen sind ja auch nicht nur zwingend sehr junge Menschen. Also es ist ja auch immer so ein, ne, es gibt es ja im Endeffekt auch für alle Zielgruppen hinweg und deswegen kann man diese Insights eigentlich super nutzen. Mhm.
Wenn wir jetzt all das nehmen, was du gerade als deinen Standpunkt nochmal dargelegt hast und das dann zusammenbringen mit dieser Frage, okay, was bringt das jetzt am Ende eigentlich der Marke? Dann würde mich total interessieren, wie du aktuell auf diese Trends im Bereich Organic Social Markenkommunikation blickst. Also da erleben wir ja gerade, dass sehr, sehr viele Marken, gerade wenn es um das Thema, wie knacke ich eigentlich TikTok Organic geht, auf Creator zurückgreifen und damit dann ihre Channels füllen, sag ich mal. Und das passiert schon sehr häufig auf der Basis, hier ist das Thema, mit dem wir wollen uns irgendwie auch im Bereich Kochen positionieren, mach mal deine Rezeptvideos, die immer so gut viral gehen, weil wir unterliegen ja alle dem Content Graph, wir müssen irgendwie den Algorithmus happy machen und am Ende entscheidet die Qualität des Contents über die Reichweite und alle versuchen, die Marke möglichst rauszuhalten. Ist das etwas, was Marken am Ende vielleicht in den Schwanz beißt so ein bisschen oder ist es der Weg, den man gehen muss?
Tricky. Sehr, sehr komplexe Frage, die eigentlich so einfach klingt. Also weil auch zwei Veränderungen da natürlich stattfinden. So alte Social-Welt, Gewinnspiele zu machen, Facebook-Pages aufzubauen.
Wir kennen es alle. Hat man,
genau. Das auch noch mit Tabs, die man nur freischalten konnte, wenn man Fan war und so. Mhm. Es ging stark um Reichweitenaufbau quasi von, es müssen mir viele Menschen folgen. Diese Zeiten sind so ein bisschen ad acta sozusagen, wie du schon gesagt hast, es wird viel mehr über Algorithmen gesteuert. Gibt es auch neue Updates, es spielt immer noch eine Rolle, ob ich einer Page folge oder nicht folge oder einem Account. Das kannst du als Zielsetzung einsetzen. Aber es ist genau das, was ich eingangs gesagt habe. Man schaut eigentlich auf die falsche Metrik. Wenn ich sage, wie viele Menschen folgen mir, wie viral ist mein Reel oder mein TikTok gegangen und so weiter. Das ist gut, das zu machen. Das ist richtig, das zu machen. Man kann damit auch spannende Zielgruppen erreichen. Man kann vor allem Brand Ambassador erreichen. Das ist das gleiche im Endeffekt wie Newslettering und Co. Man kann diese Dinge tun. Die Frage ist aber immer, in den meisten Briefings, die ich so sehe, steht, erschließe mir neue Zielgruppen. Und neue Zielgruppen zu erschließen, da muss ich dann eigentlich auch spitzer sein und kann das eher weniger Lottospielartig Algorithmen im Endeffekt überlassen. Selbst wenn ich für die neuen Zielgruppen besonders witzige oder ganz andere Koch- oder Rezeptvarianten mache, es ist immer noch ein bisschen Gambling. So, das ist der eine Punkt sozusagen. Möchte ich mich sozusagen diesem Gambling aussetzen und einfach unendlich viel Assets produzieren, die natürlich auch was kosten? Fragt man sich als Agentur natürlich drüber, wenn viele Assets produziert werden sollen. Aber ist das am Ende zielführend und ist eine zielführendere, gesteuerte Variante nicht die bessere? Das ist quasi erstmal nur das Thema Algorithmen, Aussteuerung und Reichweiten. Und das andere sprichst du genau richtig an. Die Frage ist, was tue ich da eigentlich gerade? Und wie sehr muss ich mich, und das ist das Gleiche wie bei InfluencerInnen-Kooperation, was ich schon meinte, mit dem Sweet Spot, ist, wie sehr muss ich mich Plattformen und KonsumentInnen anbiedern? So, und wie weit kann ich mich als Marke zurücknehmen? Und wenn ich dann aber irgendwann nur noch Content-Produktion mache, um Content zu produzieren, dann mache ich das Gleiche, was CreatorInnen machen. Aber mein Job ist nicht, geilen Content zu produzieren. Also es sei denn, vielleicht ich bin ein Medienhaus und so weiter. Es gibt natürlich Spezialfälle, wo das eine Rolle spielen kann. Ne? So Medienhäuser, Nachrichten, Zeitungsverlage. Red Bull ist vielleicht auch noch eine Ausnahme an der Stelle. Aber grundsätzlich ist meine Aufgabe, meine Marke muss in die Köpfe, da kann ich mich nicht komplett zurücknehmen. Also wenn ich etwas gesehen habe und mich nicht erinnern kann, was ich da gerade gesehen habe und auch nicht, was gegebenenfalls mein Call to Action ist, es mal auszuprobieren oder zu testen oder zu kaufen oder erst nur zu wissen, dass irgendwie ein neues Automodell draußen ist oder sowas, dann hat dieses Content-Piece keinen Job gemacht für das Unternehmen. Dann ist es ein erfolgreiches Content-Piece, aber es hat den Job nicht gemacht. Und diese Balance zu finden, ist schwierig auf einer Content-Seite. Und der andere Layer ist, es ist schwierig in der Vorhersage, wen erreiche ich eigentlich damit. So, ich habe ja. Das vielleicht mal so ein bisschen spitzer zu machen, ist, ich gehe dann gerne in so ein Extrembeispiel. Stell vor, wir beide würden jetzt angerufen werden von Bugatti oder sowas. Kostet viele hunderttausend Euro, wenn nicht sogar über 1 Million. Ich bin nicht so Bugatti-affin, das Fahrzeug. Es wäre ein einfaches, ganz viel Content dafür zu produzieren, die alle Petrolheads da draußen total abfeiern würden und total cool finden würden. So Reichweiten ohne Ende, alles super. Die Frage ist, die Zielgruppe, die sich so ein Bugatti mit, ich behaupte jetzt einfach, kostet über 1 Million, ich glaube, er kostet auch über 1 Million. Die Zielgruppe, die sich so eine Kiste leisten kann, die muss das sehen und die muss das wissen. So, und die muss die Konfiguration machen, die muss das Ding Probe fahren, die muss ins Autohaus gehen. So, es hilft dir nichts, wenn junge Menschen dieses Auto auch kennen als Traumauto und es dann vielleicht mal in einem Computerspiel auswählen, wo es auswählbar ist oder sich das Modellauto kaufen. Alles fein. Aber die Aufgabe für Bugatti ist, diese Kisten müssten vom Hof. Wahrscheinlich hat Bugatti kein Problem, Autos zu verkaufen, aber nur als ein überspitztes Beispiel.
Darum, Beispiel, genau.
Genau, darum geht's am Ende. Ne? Sozusagen die richtigen Zielgruppen zu erreichen und die Menschen müssen auch checken, dass es ein Bugatti ist und nicht einfach nur geiler Sportwagen. Ich gehe zum nächsten Sportwagenzentrum und schaue mir mal andere Sportwagen an. Damit gewinnt Bugatti dann am Ende auch nichts. So, das ist tricky sozusagen. Daran bewegt man sich, aber wie gesagt, durch schlaue Mediasteuerung kriegt man das halt hin, dass es die richtigen Menschen zum Beispiel erreicht. Und dann geht es nur darum, den Content zu machen.
Genau, weil das ist ja dann der Punkt, wo Media auf jeden Fall eine sehr große Rolle spielt und was auch erklärt, warum in den letzten Jahren das mehr und mehr auch Einzug in Influencer-Strategien gehalten hat. Was findest du ist dabei wichtig? Sagen wir mal, ich bin jetzt eine Brand, ich komme irgendwie aus so einem typischen, ich habe irgendwann 2018 mal angefangen, so ein paar Influencer zu buchen und schicke denen regelmäßig meine Produkte, mache da so ne Koops auf deren Kanälen, die ich mir einkaufe, aber ich habe noch nie von denen in irgendeiner Form mir zum Beispiel Buyouts gesichert oder Co-Author-Posts gemacht. Ich stehe jetzt ganz am Anfang. Wie würdest du denen sagen, sollten sie jetzt vorgehen?
Ich glaube, ich würde nochmal ganz klar an der Stelle meine Zielsetzung hinterfragen, warum habe ich denn damals eigentlich diese Kooperation gemacht? Also klares Ziel formulieren. Ich würde mich dann wahrscheinlich nochmal mit dem Thema Strategie auseinandersetzen. Also was will ich überhaupt? So, das ist die Zielsetzung. Dann, wie würde ich eigentlich mein Ziel messen wollen? Also Menschen, die sportlich aktiv sind und einen 100-Meter-Sprint machen, die messen jedes Mal, wenn sie 100 Meter laufen, wie schnell sind sie eigentlich gelaufen? So, das heißt, ich brauche ein messbares Ziel am Ende, was aber auch ein richtiges Ziel ist. Und ich glaube, da scheitert es oft dran, so ehrlich zu sein, welchen Unternehmenserfolg unterstütze ich denn gerade an der richtigen Stelle sozusagen? Habe ich hier etwas für die Marke getan? Gibt auf allen Gyros und Plattformen eigentlich immer die Möglichkeit, Brandlift-Studies zu machen, so anhand einer Kampagne. Man kann das mit klassischen Marktforschungsinstituten machen. Es gibt Möglichkeiten, diese Dinge zu testen. Man könnte es jetzt auch theoretisch einfach im Mediabereich testen mit einem Retargeting und zu sagen, ich führe Menschen, die diese Assets gesehen haben, mal irgendwo hin. Gibt Top-Partner im Markt. Es gibt genügend Dinge, um sich dem anzunähern. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist am Ende, das ist erstmal ein Verproben von Thesen. So ehrlich muss man halt auch sein. Deswegen muss man in so ein Testing-Mindset kommen und zu sagen, komm, ich probiere jetzt unterschiedlichste Dinge aus und dann fange ich an zu testen. Und weil ich gerade von Zielsetzung auch gesprochen habe, und das wird auch oft vermischt, wenn wir glatt wieder zu unserem Bugatti-Beispiel zurückkommen, ist, ich kann ja auch auf bestimmte Zielsetzung einbuchen. Ich kann auf Engagement einbuchen, ich kann auf Traffic einbuchen und so weiter und so weiter. Nehmen wir wieder den Bugatti. Wenn ich da auf Traffic einbuche, und es gibt so Faustregeln, 90% der Klicks im Internet kommen ungefähr von 10% der NutzerInnen. So, das heißt, ich optimiere auf diese 10%, das heißt, ich schneide 90% meiner Zielgruppe weg. So, und die Heavy-Clicker sind dann gegebenenfalls wieder auch die Menschen, die einfach gerne mal auf dieser Bugatti-Seite rumhängen, aber die nicht zwingend wieder die sind, die eine Probefahrt bekommen würden. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Bugatti da einen Filter vorsetzt und nicht jeder in Bugatti-Probe fahren darf. So, da sauber zu sein in meiner eigenen Zielformulierung. Denn Traffic ist nicht das oberste Ziel, wenn ich den neuen Bugatti bekannt machen will. Da muss ich Bekanntheit abfragen. So. Und das andere sind Performance-Elemente. So, es gibt aber gerade im Automobilbereich, in der Vergangenheit gab es Menschen, die haben ihre Markteinführungskampagnen für neue Modelle und sonst was gemessen an, wie viel Traffic landet auf einer Seite. So, das ist nicht das richtige Ziel und das ist auch nicht die richtige Messung für das eigentliche übergeordnete Ziel, Bekanntmachung des neuen Modells XY. So.
Ja. Und wir müssen Wege finden, sozusagen das auch in den Köpfen von den Verantwortlichen jeweils zu verankern. Ne? Das merkt man, finde ich, an allen Stellen, auch jetzt an allen Punkten, die wir gerade berührt haben, dass wir uns eigentlich mehr und mehr auch zu so einer Art Unternehmensberatern mitentwickeln, habe ich das Gefühl. Also es geht schon darum, auch die Strukturen innerhalb von unseren Markenansprech oder den Organisationen, mit denen wir arbeiten, den Marken, die uns anfragen, erstens kennenzulernen und dann auch aufzuzeigen, wo vielleicht noch Wissen fehlt oder Verbindungen hergestellt werden müssen. Ne? Also wo Silos aufgebrochen werden müssen. Das ist ja jetzt gerade auch, habe ich das Gefühl, so das geflügelte Wort in der Agenturwelt. Alle wollen Silos brechen, aber wie macht man das denn? Und was sind da so deine Erfahrungen?
Genau, also ich wäre mich vielleicht schon mal bei Kim bei What's Next Agencies gehört hat, sozusagen, da habe ich genau darüber gesprochen, sozusagen, da habe ich, es hat auch ein bisschen zu Diskurs geführt, es hätte danach einen Nachfolgepodcast. Ich finde, dass Agenturen schon die cooleren Consultants sind, so, meistens mit anderen Tagessätzen und natürlich können wir nicht in allen Bereichen richtig beraten, aber wenn es um das Thema Kommunikation und Marketing geht, gerade weil wir mit sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen eigentlich immer arbeiten, kann man auch da die Learnings von A nach B tragen. Und Consultants machen im Endeffekt nichts anderes. Die schauen sich eine Logistikkette an, wenn man jetzt im Bereich Logistikoptimierung ist, und tragen dieses Wissen ja auch von A nach B. So, und wir beschäftigen uns tagtäglich mit Zielgruppen, guter Kommunikation, was wirkt. Wir gehen zu EFI-Konferenzen, wir schauen uns den EFI an, wir reichen selbst beim EFI ein. Also der auch gerne mal so ein bisschen als der BWLer-Award geframed ist. Aber genau das ist es. Im Endeffekt ist unsere Aufgabe, und das nehmen auch eigentlich alle Menschen in Agenturen ernst, ich würde bei uns jetzt niemanden kennen, der das nicht ernst nimmt und auch sonst im Markt eigentlich nicht, ist, wir wollen Unternehmen helfen. So. Und das ist eine beratende Funktion. So. Wir möchten das Bestmögliche für das jeweilige Unternehmen. Und dabei helfen wir. Silos aufbrechen, neue Zusammenarbeitsformen, Zielsetzungen glattziehen, so ein gemeinsames Verständnis dafür. Und es gibt sicherlich auch noch viele Wege, und das kann man sich wahrscheinlich von Beratung auch fast abschauen, um auf so eine Monetarisierungsebene zu schauen, ist eine anschließende Vergütung für Erfolg. Also wenn ich dafür sorge, dass eine Logistikkette in einem Unternehmen optimiert ist, kriege ich einmal den Auftrag, ich verkaufe People-Tage, aber dann partizipiere ich gegebenenfalls auch an Effizienzgewinnen, die da stattfinden. Ich glaube, würde echte Partnerschaft am Ende auszeichnen, wenn man sagt, guck mal, wir arbeiten gemeinsam auf ein viel besseres Ergebnis für dich hin. Aber dann sollte man vielleicht auch an dem gemeinschaftlichen Arbeit und besseren Ergebnis auch gemeinschaftlich partizipieren. Mhm. Welchem Share ist nochmal eine andere Sache. Und natürlich muss es auch messbar sein. Und natürlich ist es nicht nur eine Einzelperson, nicht ein einzelner Partner, auf den es zurückgeht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir sehr gute Consultants sein können. Und ich glaube auch, gerade jetzt in der jetzigen Zeit dringend gebraucht werden, denn 2025 sieht bis jetzt nicht so rosig aus. Das hast du ja gerade gesagt, wir zeichnen im Januar auf. Mhm. Der Blick ist ein bisschen grau, aber vielleicht reißt der Himmel auf und wir können dabei helfen, viel für Marken und Unternehmen zu tun, dass sie erfolgreich sind.
Ja, weil es ja jetzt gerade darum geht, wie setzen wir Ressourcen maximal effektiv ein. Ne? Das muss sich jetzt spätestens jeder fragen, natürlich schon vorher, aber ich habe das Gefühl, wir werden auch viel, viel öfter diese Frage gestellt bekommen in der nächsten Zeit. Warum machen wir das? Was ist am Ende das Ziel, das wir verfolgen und wie erreichen wir das wirklich? Aber findest du, dass die Branche das also jetzt schon so komplett auf beiden Seiten verinnerlicht hat? Stellen sich da jetzt vielleicht dann eher die Unternehmen quer und sagen, boah, ich weiß gar nicht, ob wir schon also uns überhaupt was sagen lassen wollen von euch von außen oder so. Also wie ist das Standing der Agenturen da gegebenenfalls auch?
Ich würde sagen, sehr unterschiedlich. Also auf beiden Seiten. Ich würde jetzt, also ja. Ich glaube, es ist häufig auch ein Kapazitätsthema. Und Unternehmen ist ja auch die Frage, ich glaube, insgesamt hat das Marketing ein bisschen an Bedeutung verloren in Unternehmen. Es gibt genügend Unternehmen, die gar keine CMOs mehr haben. Da sitzt am Vorstandstisch kein Marketingverantwortlicher mehr.
Ja.
Aber eben, weil wir uns auch als Branche insgesamt, das sind nicht alleine Agenturen, sondern sind alle sozusagen, alle Marketeers mit gemeint, haben wir es verpasst, die Ernsthaftigkeit unseres Jobs im Unternehmen und im Gesamtmarkt darzulegen. Also wir sind für Absatzstimulierung, auch wenn es einen separaten Sales-Bereich gibt, weil dafür ist auch Markenkommunikation verantwortlich. Aber wir sind dazu übergegangen, das relativ laissez-faire zu behandeln und zu zeigen, guck mal, so sieht eine neue Kampagne aus oder halt eine Zielmessung oder sowas dahinter zu hängen. Und um wirklich zu sagen, das ist unser Beitrag. So, und ich glaube, da wir das auf so einer Metaebene als Marketing-Bubble quasi, diese Professionalität nicht richtig gelebt haben, ist es gerade schwierig, aber machbar und doch genügend Erfolg. Und wie gesagt, ich kann dann noch wieder vom Effi sprechen. Wenn man da mal hinschaut, ist das, glaube ich, genau der richtige Weg, wo man sich professionalisiert. Und wenn man das verstanden hat, kann man auch gemeinsam den Weg gehen. Und es gibt Unternehmen, die das sehr professionell sehen und sehr gerne mit Agenturen arbeiten und auch die aktiv fragen, wie man gemeinsam besser werden kann. Es gibt Agenturen, die das leisten können. Es gibt Unternehmen, die das leisten können. Es gibt Unternehmen, die es nicht leisten können. Es gibt Agenturen, die es nicht leisten können. Also es ist ein bisschen, es ist eine bunte Gemengenlage. Ich würde sagen, miteinander reden hilft, Kapazitäten dafür schaffen, miteinander zu reden. Und dann gibt's nur einen Weg nach vorne und der Himmel graut auf und die Sonne kommt raus.
Hoffentlich. Ja. Wie bist du eigentlich in die Branche selbst so reingekommen? Du hast es eben mit diesem Tech-Background schon so ein bisschen beschrieben oder diesem Dotcom, dieser Faszination dafür. Aber ich dachte mir gerade, wenn wir jetzt sagen, der Job, gerade in einer Agentur, wenn du da Führungsverantwortung willst, nach vorne kommen willst, der hat auch so eine Komponente eben des Consultants und des Zuhörens und so weiter. Viele landen in der Branche ja eher aus dieser Motivation, entweder, boah, ich will was Kreatives machen, ich möchte wirklich was erzeugen, ich möchte ja vielleicht auch einfach irgendwas mit Medien machen und Arbeit kreieren, die da draußen gesehen wird. Ne? Aber dieser Aspekt, mit dem gehen, glaube ich, wenige in diesen Job oder dieses Berufsfeld am Anfang rein. Vielleicht finden sie dann da rein, ist jetzt gerade meine These, aber wie siehst du das und was braucht ein angehender Marketeer, der sich zu so einem guten Consultant entwickeln soll?
Ich glaube, grundsätzlich ist das Neugierde. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt von heute auf morgen bei mir sozusagen so passiert ist. Also ich glaube, so ein bisschen Unternehmertum steckt in mir, beziehungsweise so ein unternehmerischer Wirtschaftsgeist irgendwie. Hm. Sonst hätte ich auch nicht BWL studiert. Also klar mit Schwerpunkt Marketing, aber man hat schon irgendwie eine Nähe dazu. So. Es gibt natürlich in der Branche unterschiedliche Einflugschneisen. Aber ich glaube, irgendwann merkt man, wenn man mit Unternehmen spricht, dass man denen wirklich helfen kann. Also wir haben Beispiele, bei denen sich Menschen bei uns einfach wirklich darüber freuen, natürlich, wenn ihre Arbeit gesehen wird und natürlich auch, wenn sie ausgezeichnet wird. Und so. Das gehört alles zum Game dazu. Aber sie freuen sich unheimlich darüber, wenn so ein Kunde anruft und sagt, ey, hier hat gerade ein Markt bei mir angerufen, also ein Land, und sagt, die Kampagne ist durch und die waren einfach ausverkauft. So, es gibt ja nichts, also du siehst ja in dem Briefing, was da drin steht, was du erreichen sollst.
Ja.
So, und du machst dich auf den Weg und die böse Unterstellung wäre jetzt, du machst dann irgendwas und bunte Bilder, auf die du Bock hast und bist kreativ des Kreativseins wollens. So. Mhm. Aber am Ende erinnerst du dich daran, was im Briefing stand. Da stand deine Zielsetzung drin und wenn du die erreicht hast, ist es das, was alle sozusagen auszeichnet als geil, ich habe gewonnen. Das ist wie ein Award geworden, ist auch, aber eigentlich ist das die echte Auszeichnung und die freut jeden. Aber es ist genau der Punkt, den ich vielleicht ein bisschen vernachlässigt habe im Laufe des Gesprächs, ist so eine klare Zielformulierung und die Messung darauf, das freut dann ja auch. So, wenn es heißt, spring mal so und so hoch im Schulsport, das schaffst du fünfmal nicht und irgendwann springst du rüber, dann freust du dich, dass du die Latte nicht gerissen hast. So, und das ist halt das Ding. Du willst Ziele haben, auf die du hinarbeitest und das macht es dann erfolgreich. Und ich glaube, viele Menschen wachsen da im Job rein. Du hast gefragt, was Menschen brauchen, wenn sie einstarten. Ich glaube, es ist eine komplette Neugierde und ich glaube, dass grundsätzlich sehr neugierige Menschen in diese Branche im Endeffekt einsteigen. Hm. Diese Neugierde muss aber auch gepaart sein, so ein bisschen mit einem Blick für das große Ganze. Ich glaube, es ergibt sich aus Neugierde, aber wir haben schon darüber gesprochen, wie sehr muss man sich in TikTok und Co. dann reinnerden und was ist gerade der neueste Soundtrend und was ist die neueste Schnittvariante und was funktioniert gerade und welcher Typo und welche Uhrzeit und an welche Location, wenn ich die noch tagge, so was ist der geilste Stuff, dann bist du richtig geil nerdig unterwegs und ich habe ein Riesenherz für Nerds, weil ich bin auch regelmäßig im Rabbit Hole und tauche in den Tunnel ein zu unterschiedlichsten Themen. Das ist super, aber das wirklich Magische entsteht sozusagen, wenn du diese Punkte miteinander vernetzen kannst. Also wenn du so ein bisschen auf so eine GeneralistInnen-Ebene sozusagen wechseln kannst und sagen kannst, ja geil, da gibt's dieses komplette Rabbit Hole, da kann ich aussteigen. Aber die Rolle von TikTok overall ist die. Wie sieht's in meinem Marketing-Mix aus? Welche Zielsetzung kann ich damit verfolgen? Was sind Messungen? Was sind Messungen, wenn ich TikTok mit einem Instagram vergleichen will? Was ist, wenn ich klassische Maßnahmen vergleiche? Du musst, glaube ich, diese Neugierde für alle Bereiche des Marketings, ich glaube, die kommt irgendwann, glaube ich, so ein bisschen von alleine manchmal. Mhm. Aber ich glaube, das große Ziel wäre, von vornherein mit dem Gedanken reinzugehen und zu sagen, geil, ich möchte mich eigentlich in alle Sachen reinnörden, nicht nur in einem Rabbit Hole verschwinden, sondern hier ein Deep Dive, da habe ich so Pareto-Effizienz, 80% habe ich verstanden, nächster Bereich wieder 80% verstanden und dann, glaube ich, macht es richtig Spaß, weil dann kannst du selber eine ganze Band spielen und spielst nicht nur das Schlagzeug.
Mhm. Der Dirigent im Orchester ist doch immer das Bild, das wir da bemühen. Genau. Habe ich gestern noch gehört. So, ne? Dann weißt du, wie jedes Instrument so tickt und kannst es zusammenbringen. Ja, ja. Also ich als eher auch Person, die sich als Generalistin da positioniert, kann da nur nicken. Finde ich sehr gut. Und ist auch, also und Neugier kann ich unterschreiben und auch so dieses, dieses Eigenverantwortliche, was aber schon total intuitiv passiert, so dieses reingraben in Sachen, die vielleicht auch jetzt gerade gar nicht auf deinem Teller liegen, aber die dich irgendwie interessieren und irgendwann macht es Sinn. Und man weiß noch nicht ganz warum, aber ja, dann, wie du sagst, das macht dann auch Spaß und gibt diese Selbstwirksamkeit, die man halt in einem Job auch braucht, ne? Also.
Total.
Ja. Ja, absolut. Und es muss ja auch nicht jeder zum Generalist werden. Also ich glaube, es ist auch in der Natur der Sache, dass das immer einzelne Leute in großen Teams sind oder so. Also, oder, ne? Jeder hat eine eigene Stärke und wir brauchen ja von allem etwas.
Ja, also gerade weil die Bereiche, wir haben ja schon darüber gesprochen, wie atomisiert alles ist. Also es können nicht alle überall Generalisten sein, sozusagen. Genau.
Dann würden wir auch nichts mehr hinbekommen, glaube ich.
Genau. Nur, ich glaube, man muss aufpassen, dass das ExpertInnenwissen nicht zu nischig quasi am Ende wird. Ich glaube, das ist sozusagen der einzige Hinweis, weil dann ist das super nerdig zu sein, aber irgendwann wird es dann so ein bisschen eng, wenn man nur noch nerdig auf einer Mini-Kategorie sozusagen unterwegs ist, wenn man die Expertin oder Experte ist für Uhrzeiten, für Social Media Postings. Ja. Beispielsweise. Genau. Also es sollte nicht zu nerdig werden.
Vielleicht etwas breiter, ja, genau.
Genau.
Jetzt haben wir einen sehr, also einen kurzen, aber sehr wichtigen Exit oder kurzen Breakout gemacht zu diesem Thema. Consulting nennen wir es jetzt vielleicht mal und so ganzheitliches Marketing auch in der Beratung. Kommen wir nochmal auf das Thema Influencer zurück und da vielleicht auf so deine Lieblingsbeobachtungen oder auch Cases vielleicht so der letzten Zeit. Wo findest du, sind Marken da schon auf einem guten Weg? Also ich glaube, wir hatten im Vorgespräch auch so ein, zwei Beispiele, wo du gesagt hast, boah, hier sehe ich schon, da wird es verstanden und angewendet. Aber sag gerne mal so in deiner Sicht. Können eigene sein, können auch andere Cases sein, die dir so auffallen.
Voll gerne. Ich finde, es hat auch mit Neugierde zu tun. Ich finde, man kann ganz viel von denen lernen, die nicht regelmäßig auf großen Stages sind, die jetzt irgendwie Horizont, W und V rauf und runter. Sondern ich finde gerade so im digitalen Marketing, weil die begrenzte Budgets haben, sind eigentlich so Kleine und Mittelständler sozusagen, die selber ihr D2C-Business im Endeffekt machen, was die eigentlich so tun. So, oder wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel auch wirklich Mittelstand, wie Handwerksbetriebe auf TikTok und Co. kommunizieren, um neue Menschen zu finden. Manchmal ein bisschen cringe und so, manchmal auch überhaupt nicht.
Ja.
Aber am Ende authentisch. Ich finde, da kann man sich immer mal so umschauen und mal so checken. So, das sind Leute, die das immer schauen, sozusagen. Das sind Leute, die viel unterwegs sind, also die das selber schauen aus so einer Nutzerperspektive und ungehemmt das erstmal nutzen, machen und ihr Bestes geben. Ich finde deswegen, da finde ich erstmal super. Und wie gesagt, D2C-Bereich, wo junge Marken versuchen, erfolgreich zu sein, die testen das halt richtig gut durch, ne? Weil die wissen, ein Marketing-Dollar muss bei mir 1, irgendetwas rausbringen, weil sonst lohnt sich mein Investment nicht. Ich finde, da kann man sich immer gut umschauen. Mhm. Was mich gerade persönlich witzigerweise erreicht und nicht von uns ist, und Grüße gehen raus an Rotja von Lotto24, ist, die haben so eine Traumhausverlosung. Man kann da ein Traumhaus gewinnen. Hast du auch mitbekommen?
Habe ich auch mitbekommen, ja.
Also siehst du? Und was ich richtig smart finde, ist, und vor allem, sie nutzen es auch kombiniert mit Media. Das finde ich ganz interessant. Es gibt so unterschiedliche InfluencerInnen, denen ich jetzt gar nicht zwingend folge, aber die dann trotzdem irgendwie bekannt sind bei mir. Und all diese Leute stehen für etwas. Und jeder stellt in seinem eigenen Style eigentlich dieses Traumhaus vor, was verlost wird. Mhm. So. Und ich finde, die machen da ganz viel richtig. Das ist im Kern, das ist eine knallharte Performance-Kampagne, so wie es von außen betrachtet aussieht. Aber mit einem Augenzwinkern unterschiedlichste CreatorInnen im Einsatz, die es auf ihre Art und Weise vorstellen. Die Zielsetzung ist trotzdem klar. Du kannst dieses Haus gewinnen, wenn du einen Lust mitnimmst. Ich finde, da passiert gerade ganz viel, was irgendwie richtig ist. Da fügen sich so die richtigen Dinge zusammen.
Ja. Ja, richtig schön.
Und dann ansonsten absolutes Best Practice, und die kommen leider immer aus den USA, und dich wird es nicht überraschen und wahrscheinlich die meisten Menschen, die zuhören, auch nicht. Ich finde immer noch, Highlight ist immer noch Barbie im Endeffekt, wie sie es gemacht haben. Was sie alles drumherum an Marketings dann, Memes gemacht haben, aber auch insbesondere InfluencerInnen eingesetzt. Also da kann man sehen, wie es im Endeffekt maximal ganzheitlich im Endeffekt aussieht. So, das ist so absolutes Best Practice. Mein persönliches, und liegt auch schon ein bisschen länger zurück, Highlight ist von KFC aus den USA, der Inflatable Kernel. Den kennt hier eigentlich niemand. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute den Kernel kennen. KFC ist jetzt nicht die größte Brand in Deutschland. Das ist quasi der Typ, der auf der Packung ist. Das ist sozusagen der
von TikTok. McDonald's. Da gab es diesen Kernel Dance oder so, also vor auch Jahren, aber ja, da bin ich mit ihm in Berührung gekommen.
Sehr gut. Auf alle Fälle, den gibt's da, ist quasi der Ronald McDonald von KFC. Und was die gemacht haben, ist, die haben den als eine Art Luftmatratze rausgebracht und haben diese Luftmatratze unterschiedlichen InfluencerInnen zur Verfügung gestellt, die dann in deren Stories mal auftauchten. Am Strand, bei einer Poolparty und so weiter, in den unterschiedlichen Setups, waren halt je nachdem, in welchem Part diese InfluencerInnen unterwegs waren. So, finde ich mega, so. Könnte die Geschichte auch schon zu Ende sein. Was man aber eigentlich geahnt hat, ist, dass Menschen diesen Inflatable Kernel haben wollen. So, da gab es quasi die vorher schon geplante zweite Phase. Hey, liebe InfluencerInnen, natürlich könnt ihr welche davon verschenken. Waren natürlich auch alle eingeweiht. Und dann konnte man den gewinnen. Und dann ging es aber noch weiter. Es gab den am POS. Man konnte den bestellen und so weiter. Man hat einfach ganz schlau einen richtigen Hype um den aufblasbaren Kernel von KFC entwickelt. So, und da wurde aber auch eiskalt getrackt, wie es gehen Sympathiewerte für KFC nach oben. Bekanntheit von dem Kernel, der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ein bisschen in Vergessenheit war, sondern alle erinnerten sich nur an KFC, aber der Kernel war ein Sympathieträger. Und auch, wie viel Traffic landet am Ende in so Stores. Und das finde ich, ist ein richtig guter Case, den ich mal irgendwann suchen muss, weil ich kenne ihn nur aus Präsentationen, aber selber gesehen habe ich nicht. Das heißt, ich muss noch mal eine Präse dazu bauen oder eine fertige Präse dazu finden oder einen Case filmen. So, den finde ich richtig gut, weil ganz das Ökosystem vernünftig genutzt.
Und es ist aber auch so ein schöner mehrphasiger Case, wo man sieht, es macht schon Sinn, Dinge auch aufeinander aufzubauen, ne? Und in dieser allerersten Phase ist es ja erstmal nur sehr random. Da ist ja noch gar keine große Botschaft dahinter. Da hat man einfach nur das irgendwo in den Hintergrund gestellt, ne? Obwohl es aber schon Aufwandbriefing und ja auch wahrscheinlich teure Vereinbarungen gab, irgendwie das zu machen. Aber zu wissen, das zahlt sich aus, wenn wir es wirklich bis zum Ende einmal ausspielen. Ja.
Genau. Und vor allem, das, das, Das Schöne daran ist auch, wenn man das mal vergleicht, ich finde es immer schade, dass wir immer so ins Ausland schauen müssen für so eine Cases, weil es gibt natürlich auch hier KundInnen mit entsprechenden Budgetgrößen. Aber ich habe immer den Eindruck, dass dann, wenn es um bestimmte Budgetgrößen geht, dann ist es entweder Gießkanne, man setzt total viele InfluencerInnen einfach random ein, oder man reißt sie gefühlt dann als ein Testimonial aus ihrem Ökosystem, packt sie in seinen normalen TV-Dreh, da werden die dann einfach reingesteckt, irgendwie ziemlich artfremd, vielleicht nochmal mit ihrem eigenen Humor und Co. Aber sie sind einfach irgendeine Person in einem TV-Spot oder einem Pub-Aufsteller und in Out-of-Home mit irgendwie klassischer Markenkommunikation drumherum. Und das finde ich an den Beispielen sozusagen besser, weil sie wirklich ganzheitlich gedacht sind und irgendwie Spaß machen beim Zuschauen. Und dieses, ich mag das nicht, wenn Leute so aus dem Ökosystem gerissen werden. Und das den Eindruck habe ich manchmal.
Ja, ich habe jetzt gerade fällt mir da jetzt nur als ein Beispiel Paulina Roginski für Pantene, glaube ich, ein. Also irgendeine Shampoo-Werbung, wo sie auch auf einmal so ganz glatt gebügelt ist. Und man kannte sie ja früher aus irgendwie den Joko und Klaas-Sendungen eigentlich so als eine super humorvolle, auch so ein bisschen, casual gelöstere Person, ne, mit einem Humor und so. Und auf einmal war sie so, ihr Haar strahlt und alles ist ganz glatt und rein und sauber und wow. Ne? Also so, es war, ja, also das ist, wie du sagst, tatsächlich, weil das ist jetzt natürlich nicht die klassische Influencerin, aber auch eine Person, die man dann aus ihrem Kontext gerissen hat. Und wenn ich jetzt auch mal so an die TV-Spots denke, wo Influencerinnen eine Rolle gespielt haben, ist es eigentlich genauso. Die kommen dann auch in irgendeinen komischen, clean Raum, machen eine Tür auf oder so und auf einmal ist ihr Haar oder ihre Haut ganz rein. Das ist nicht die Art, ja, wie sie sonst eigentlich sich geben. Das war, ja, und überleg, also haben wir da noch was vor uns.
Ja, dann überleg, wo wir herkommen. Also wir reden die ganze Zeit über Authentizität quasi. Der Zungenbrecher auf jeder Stage. Wir reden von Authentizität. Genau. Und dann ist sie da halt vorbei. Und dann ist halt immer die Frage, okay, warum muss ich die jetzt einsetzen? Ich stelle mir nämlich häufig auch die Frage, das ist dein Paulina Roginski-Beispiel im Beauty-Bereich, wahrscheinlich auch noch massiv gefotoshoppt und Co., ist nämlich genau eins der Beispiele, wo ich mich da manchmal frage, muss ich dann überhaupt Testimonial-Influencer in den Kohle ausgeben? Weil blicken die Leute dann sozusagen auf breiter Flur überhaupt, ob das Models sind, für die ich Buyouts zahle, oder ob das überhaupt wirklich Influencer sind? Ich finde es schon manchmal immer witzig, wenn dann so da daneben steht, wer das eigentlich ist. Also gibt es auch genügend Kommunikation, so gerade so Premium-Marken, die sich dann internationale SportlerInnen oder sowas nehmen. Dann sehe ich das Gesicht. Jetzt zum Beispiel nicht Tennis interessiert, aber es ist irgendwie aus dem Tennisbereich und dann steht noch rechts daneben, wer das quasi ist, so mit Unterschrift und da unten dann nochmal ein Druckbuchstaben. Und dann denke ich so, ey Leute, dann habt ihr doch euren Job falsch gemacht, wenn ich nicht erkenne eigentlich, wer das ist und dass das überhaupt noch wichtig ist, wer das ist, weil eigentlich könnt ihr doch ein anderes Stück Kommunikation da drauf packen, eure Marke oder wofür ihr gerade steht oder was das Produkt besonders gut ist kann und so weiter und so weiter. Also ich finde das manchmal ein bisschen absurd. Aber wie gesagt, da werden Menschen aus ihren Ökosystemen einfach entfernt.
Das habe ich lustigerweise diese Woche noch als Frage oder Diskussion gehabt. Da ging es um Co-Creations, also um Produkte, die zum Beispiel im LEH stehen, im, sagen wir, vielleicht Kühlregal, wenn man das geschafft hat, oder irgendwo ein Produkt, meinetwegen in der Müsli-Fach oder so. Bringt es da überhaupt was, ein Influencer-Gesicht drauf zu drücken? Weil am Ende ist ein Influencer ja vor allem in seiner Community bekannt oder in ihrer. Also es ist so eine, doch irgendwie so eine Bubble-Berühmtheit, die man da hat. Ne? Zwar dann auch super close und eng, aber diese deutschlandweite Bekanntheit hat ja der Durchschnitts-Creator oder Influencer überhaupt nicht, sodass auch Oma Erna weiß, wer das ist. Bringt es denn das überhaupt, also, oder wie viel ist es einem dann wert, die Person da mit reinzuholen sozusagen und da drauf zu drücken?
Ja, das wäre jetzt ein ganz spannender Effi-Case quasi, genau das in einem Testing. Das meinte ich vorhin auch, testet diese Geschichten sozusagen. Was bringt es mir? Also ich könnte jetzt auch einfach sagen, ich will irgendein neues Produkt rausbringen, nehmen wir irgendwie den x-ten Eistee und sonst was, der total fancy aussehen soll. Und ich würde bei Rauch sitzen, großer Produzent von Getränken. Und ich würde da sitzen und würde sagen, okay, lass doch mal testen. Ich mache mal einen mit einem random fancy aussehenden Gen-Z-Typen oder einer Frau oder so. Pack die mal auf die Packung und nehme irgendeinen Influencer, mit dem ich das mache. Trenne das regional von mir aus. Und sage, wo wird das Ding jetzt mehr abverkauft? Für den ersten Hype wird es wahrscheinlich helfen, die Community zu aktivieren. Für den langfristigen Erfolg ist es wahrscheinlich so, dass du dann eher in eine klassische, wirkliche Markenführung oder so rübergehen willst. Ne? Die Frage habe ich ja zum Beispiel auch in den Panel, in dem wir waren, ja auch gestellt. Was ich eigentlich gerne mal hätte, ist, dass InfluencerInnen und CreatorInnen mit großen Reichweiten eigentlich mal auf uns zukommen als Agenturen oder sozusagen Menschen aus der Marketing-Bubble und zu sagen, ey, wie kann ich eigentlich größer werden? Weil das die Kunst ist ja in Anführungsstrichen jetzt nicht, natürlich gehört dafür zu. Ich will es nicht schmälern.
Ja.
ein eigenes Produkt rauszubringen, das an deine eigene Community zu verkaufen. Die Frage ist dann aber, und dann? Also, ja. Wie kriege ich sozusagen dein Gesicht bei Oma Erna platziert, damit die das immer kauft, wenn die EnkelInnen ja. vorbeikommen, ohne dass die Enkel sagen, ey, bitte bring mir das und das mit. So, das ist ja interessant, so eine Bottom-up-Bewegung, dass die UnternehmerInnen, absolut. Mit denen wir reden, CreatorInnen und InfluencerInnen sind und nicht zwingend die klassischen Unternehmungen, mit denen wir aktuell arbeiten.
Das könnte schon so ein kleiner Ausblick in die Zukunft sein, oder dass wir uns darauf vorbereiten, dass das vielleicht so ist, dass der Kunde auf der anderen Seite der Creator mit seiner Brand ist. Rob's Chips oder I don't know, ne? Also genau. Ja, wir haben ja jetzt auch, wir haben ein Brettspiel rausgebracht mit einer Creatorin oder einem Paar, Bohai, und dann musst du auch, wie macht man ein Spiel groß, ne? Also so, die Community hat es gekauft, ist super durchgegangen, aber wie macht man das zum nächsten Monopoly? So, was wirklich jeder hat, ne? Und jeder kennt. Das sind spannende Fragen. Und auch die Personenbrands. Also ich erlebe zum Beispiel gerade bei den Artists selber, die auf Social Media groß geworden sind, gibt es einen unglaublichen Drang in die klassischen Medien. Also interessanterweise ins TV, wo sie gerne in Moderationsjobs vielleicht gelangen wollen oder eine Schauspielerkarriere vielleicht anstreben oder als Gäste in Talkshows auftreten. Also so eine Art Legitimation nochmal auf einer breiteren Ebene zu bekommen, ne, die man ja doch über die sogenannten Massenmedien sich immer noch mal mehr verspricht. Ne? Wie blickst du darauf? Glaubst du, dass das eigentlich auch der einzige Weg ist, den man gehen kann, dann, um zum Beispiel Oma Erna zu erreichen?
Ich glaube, das ist ein Weg. Jeder muss ja seine individuellen Ziele im Endeffekt verfolgen. Ich glaube, es gibt immer sozusagen die Adelung noch quasi von dem What's next, sozusagen, was ist dahinter. Man muss aber auch sagen, es gibt natürlich trotzdem viele, die auch wirkliche UnternehmerInnen sind. Ne? Und da muss man jetzt nicht nur auf CreatorInnen schauen. Ich war vor Jahren auf der South by Southwest und sie wurde so ein bisschen beschmunzelt. Da war Jessica Alba ist da aufgetreten. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber so grundsätzlich. Ja, genau, gut. Sie ist da aufgetreten und hat quasi ihre Company vorgestellt, die zu dem Zeitpunkt noch nicht besonders bekannt war. So, ich glaube, The Honest Company, und mittlerweile heißt es, glaube ich, nur noch Honest oder so.
Ja.
Die einfach Pflegeprodukte, alles Mögliche, Cremes, Shampoos, aber auch Waschmittel und Spüli und so weiter rausbringen, aber einfach ohne schlechte Inhaltsstoffe. Deswegen The Honest Company. Von ihr gegründet. So, und ich glaube, man wird viel mehr noch erleben, dass, das wäre dann wieder so ein Zukunftsbild, South by Southwest ist ewig alt, von der ich da gerade spreche, ist, dass Menschen wahrscheinlich zwei Wege finden, die CreatorInnen sind, und wahrscheinlich noch viel mehr. Aber die einen werden sich wahrscheinlich in Richtung UnternehmerInnentum entwickeln. Und das nicht, das sind ja im Kern schon UnternehmerInnen, wenn sie quasi Geld für ihre Leistung nehmen, sind im Endeffekt sind sie Publisher. Deswegen finde ich auch so eine Diskussion, die gerade stattfindet, über das ab einer gewissen Grenze, die ich erreiche, ob ich dann die gleichen Auflagen habe, wie sozusagen jeder Printtitel und jedes Medienhaus für die Aussagen, die ich tätige, so im Bereich von Fake News und ist nur meine Meinung und so weiter und so weiter, ob das da Grenzen greifen. Aber im Kern sind sie ja schon kleine Medienunternehmerinnen. Ja. So, die Frage ist, willst du dann noch mehr im Bereich Medien machen, also Karriere in Richtung TV und Co. oder Modeln oder Schauspielern und so weiter? Oder machst du da wirklich was draus? Ein Consulting-Business, Produkte anbieten, sagen, was für ein UnternehmerInnen-Pool machst du so draus? Ich glaube, es gibt so die zwei Stoßrichtungen. Die einen, die bei diesem unternehmerischen Part bleiben, und die anderen Menschen, die sagen, ich als Personality will einfach nochmal größer werden. Und das sind zwei typische Stoßrichtungen, glaube ich, die sich da so ergeben.
Die uns aber, glaube ich, dann auch wirklich so als Beobachter oder als Gesellschaft dann auch antatschen und verändern werden vielleicht, ne? Finde ich total interessant.
Total.
Weil die Akteure natürlich, ja, das, was bisher da ist, einfach dann auch durchmischen und ein bisschen disruptiven Charakter bestimmt haben werden. In welche Richtung auch immer. Sehr gut. Jetzt haben wir schon wirklich den Blick automatisch ein bisschen in das, was kommt, sozusagen geworfen. Gibt es noch andere so Predictions oder irgendwas, worauf du dich gerade gefasst machst oder wo du sagst, da sollten wir nochmal ja vielleicht erwarten, dass da was auf uns zurollt?
Ich finde, was wirklich spannend ist, ist so, das ist ganz schlimm, dass ich jetzt so ein Buzzword benutze. Eigentlich will ich Buzzwords dann auch erstmal einbauen. Du ahnst, was kommt zu sagen. Ich finde, dass die ganzen KI-Entwicklungen finde ich gerade besonders spannend. Und natürlich reden gerade ganz viele und schon länger über KI-InfluencerInnen und sowas. Ne?
Ja.
Gar keine Frage. ich glaube, Authentizität fällt da trotzdem immer noch ein bisschen hinten runter und sowas. Du wirst immer wissen, das ist ein etwas Fiktives.
Ja.
Was ich aber gerade ganz spannend finde und ein bisschen nicht eine Gefahr, sondern einfach eine interessante Entwicklung, weil dann auch die Frage ist, mit wem kooperieren wir am Ende, ist, die Plattformen haben ein Thema, was das Thema, was endlicher Content angeht. Die typischen privaten Menschen teilen Contents fast ausschließlich nur noch in geschlossenen Gruppen, also in unterschiedlichen Messaging-Diensten. Das heißt, es gibt ein Problem, wenn ich x Stunden am Tag auf einer Plattform verbringen möchte und Content, der für mich relevant ist, sehen möchte. Gerade weil wir auch so snackable und schnell viel Content haben wollen. Ja. Und da finde ich es eigentlich interessant, was gerade passiert, dass es immer mehr Überlegungen und Bestrebungen gibt, wie KI diesen Content-Durst der Menschen eigentlich befüllen kann. So, und das heißt, es wird einen Wettbewerb geben zu, wie ich jetzt K-Influencer für Luxusautos wie Bugatti, um einfach so stringent weit ein Beispiel zu haben.
Ja.
Dann ist es für mich vielleicht irgendwann schwierig, weil Algorithmen für mich die richtigen Content-Pieces einfach produzieren rund um Bugatti. Die haben einmal gelernt, wie sieht er aus? Ich bin der Typ, der gerne die, fiktiv, aber die gerne die Drohnenaufnahmen sieht, wie das Auto durch unterschiedlichste Arten von Landschaften fährt. Kein Problem, das über eine KI zu generieren. Schnappt sich die neuesten Music-Trends, legt sie drüber, generiert eine schöne Fahrt durch die Alpen, generiert eine schöne Fahrt California One runter, durch die Wüste in Dubai, whatever.
Ja.
So, und zeigt dir diesen Content. Und denkst die ganze Zeit, geil. Aber die Leute, die jetzt noch ihre Kohle damit verdient haben, die ganze Zeit mit einer Drohne geile Spots auf der Welt abzufahren, mit coolen Autos, für die wird es dann halt tricky sozusagen. Und da frage ich mich sozusagen, wie dieser Wettbewerb so ein bisschen die Liebe für Talente und für Content der Plattform, ich wollte erst War sagen, War for Talents, sozusagen, wie sich das quasi auflöst und wie welche Rolle KI da spielt. Also das ist eine Prediction, die mal gucken, können wir Ende des Jahres nochmal sprechen. Weiß nicht, ob es dieses Jahr schon so weit ist, aber grundsätzlich finde ich das interessant, weil es auch immer granularer wird, in dem, welchen Content ich im Endeffekt ausgeliefert bekomme und wie granular individualisiert Content für mich durch die Plattform im Endeffekt auch produziert wird.
So. Absolut. Ich muss gerade lachen, weil mir ist das schon passiert letztes Jahr. Ich erzähle auch gleich, in welchem Kontext.
Ich bin gespannt.
Aber ich habe noch nie also das jetzt als Observation für mich mitgenommen. Deshalb finde ich es total toll, weil du beschreibst gerade etwas, wo ich jetzt gerade realisiere, stimmt, so ist mir eigentlich auch schon aufgefallen. Ich habe es nur noch nie so als Gedanken ausformuliert und auch noch nicht auf die Branche als solches übertragen. Nur, weil ich selber auch Rezipient auf einmal wurde von so ganz nischigen KI-generierten Inhalten. Es ist total random, aber es gibt irgendwelche Accounts da draußen, wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwo im Hinterland, die produzieren am laufenden Band so Sachen wie, wenn Länder Tiere wären, frag mich nicht warum, aber dann hast du da auf einmal so eine komplette so Sci-Fi-Welt, die aussieht wie aus einem Computerspiel, mit einer geilen Musik auch unterlegt. Also es macht wirklich Spaß, das zu gucken. Und dann kommen in schnellen Schnitten, keine Ahnung, Russland als der Bär. Und dann hat er eine Krone auf und daneben ist noch seine Frau, I don't know. Dann ist Amerika als der Adler dargestellt oder so. Oder Italien als ein Wolf. Also so, okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich jemand bin, der das irgendwie interessant findet, aber der Algorithmus hat es wohl gewusst, rausgefunden und mir jetzt das immer weiter angefüttert. Also komplett random Side Note, aber was ich daraus so mitnehme, ist klar, ich habe in dem Moment diesem Content die Aufmerksamkeit geschenkt, der wahrscheinlich dann einmal per Knopfdruck in unterschiedlichsten Varianten ja auch irgendwann dann produziert werden kann. Also es gibt von dieser Art Accounts, habe ich dann irgendwann festgestellt, ganz, ganz viele, die das alle auf eine ähnliche Art und Weise nur halt dann unterschiedliche Ausprägung machen. Und gerade so mit so Sachen spielen, ne, so dieses Nationen, Eigenheiten, ne, so Kategorien einem vorstellen, wo man so nicken kann und sagen kann, ja, stimmt, ja, da erkenne ich auch was wieder oder so. Und das ist ja überhaupt kein Creator-Content, das könnte kein Mensch jetzt so in der Form irgendwie darstellen, ne, das ist halt einfach computergenerierter Kram, so.
Genau. Ja. Nur im Hintergrund sind es halt aktuell noch CreatorInnen, die das tun, wie auch immer wir diese Menschen nennen wollen, die es sozusagen aufsetzen, diese Accounts.
Genau. Prompted, ja, genau, macht es, ja.
Genau. Ich finde, der Shift wird da nochmal interessant, wenn die Plattform selber anfangen, das zu machen, quasi. Ich finde, dann ist nochmal eine andere, weil sie krassere Insights über dich haben, sozusagen, und krassere Insights von dem, was gefragt ist und was trending.
TikTok selbst das tut, sozusagen.
Genau. TikTok, Meta,
Ja.
Google sozusagen, dass sie selber anfangen quasi für dich Inhalte zu produzieren. Die Bestrebung, es gibt sozusagen die ersten Tests, die sozusagen in diese Richtung gehen, sozusagen sie selbst KI-generierte Inhalte quasi zur Verfügung stellen. Und das ist die Problematik an, du sollst dich nicht langweilen, du sollst immer guten Content für dich haben, aber es geht halt irgendwann aus. Du kannst dich das fünfmal, also ich fotografiere privat zum Beispiel ein bisschen, für mich wäre es viel zu stressig, Reels und TikToks zu produzieren, weil wie viel soll ich denn tagtäglich fotografieren gehen, sozusagen, damit ich irgendwie in den typischen Fotografie-Reels oder TikToks, wo so in 15 Sekunden 70 geile Bilder drin sind, so, oder lass auf nur 15 sein, oder 30. Ey, ich komme mit der Content-Produktion ja gar nicht hinterher. So, das heißt, du fängst dann an, diese immer gleichen Inhalte wieder miteinander im Zweifel zu mischen, auf andere Sounds zu legen, andere neue, coole CapCut-Filter zu wählen, die gerade angesagt sind, und Schnittvarianten. Aber es bleibt der gleiche Content. So, und dann ist ja die Frage, dann kann ich das als Plattform in Teilen auch einfach selber machen, wenn ich weiß, was gut funktioniert, um diese Inhalte zu produzieren. So, und AI-Influencer beziehungsweise AI-Avatare kannst du heute schon bei TikTok halt schon nutzen, ne? Also was der nächste Schritt ist einfach nur logisch. Du musst auch CreatorInnen nicht vergüten und Co.
Wollte ich gerade sagen, die machen sich unabhängiger dann auch die Plattformen davon und müssen nicht mehr ganz so viele Töpfe füllen. Ja, ja.
Ja, ist jetzt sehr Black Mirror, ne? Ich will jetzt gar nicht so, also das ist eine ganz sicher nette Erweiterung. Ja, genau. Ja. Also ich will jetzt gar nicht so eine dystopische Zukunft malen. Aber ich finde, nur als Entwicklung und als Prediction, die ich bisher wenig gehört habe, sozusagen, habe ich gedacht, das beschäftigt mich einfach gerade so, wie crazy das wird. Aber auch nicht nur an der Stelle. Es wird auch interessant, wie schnell du für dich spezieller anders zusammengeschnittene Filme oder Serien bei Netflix gucken kannst dann im Zweifel. Ja. Also auch da hört es ja nicht auf. Aber das sind Predictions, die schon sehr weit in die Zukunft gehen.
Ja, aber wirklich mal eine neue. Das finde ich wirklich gut, weil sonst ist so, ich bin aber selber genauso. Also ich sage dann immer Sachen, wo ich so denke, okay, ja, das habe ich jetzt auch schon von anderen gehört oder irgendwas beobachtet. Aber das habe ich jetzt tatsächlich, also nehme ich mit und ich versuche sie an deinen Namen zu knüpfen, damit ich weiß, der Per hat es zuerst gesagt. Das ist gut.
Das musst du nicht. Das ist Open Source quasi der Gedanke.
Das ist sehr generös. Super. Jetzt auch für alle Hörenden. Perfekt. Letzte Frage, weil man merkt, du hast einen ganz, ganz eigenen, aber auch unglaublich hilfreichen Blick auf die Branche. Von wem nimmst du denn Beobachtungen an? Beziehungsweise wer influenzt dich vielleicht in diesem Feld? Marketing kann aber auch was ganz anderes sein. Das ist immer die Frage für jeden Gast, deine persönlichen Influencer.
Wir haben ja jetzt nur auf meinen beruflichen Kontext quasi geschaut. Also wenn es so um Marketing, Business und so geht, dann ist das jemand, den ich schätze, sozusagen auch gerne höre im Endeffekt. Das ist Pip Klöckner, der bei im Doppelgänger-Podcast ist. So, den finde ich immer sehr aufgeräumt, der auch immer so quirky Thesen hat manchmal. So quirky sind die nicht, aber ich finde es interessant, er bringt auch mal ganz andere Perspektiven rein. Von dem habe ich das übrigens nicht geklaut, bevor jetzt der Eindruck entsteht, sozusagen wie meine These. Das finde ich spannend. Und dann ist es wirklich, ich verlasse mich in Teilen wirklich eher dann auf Algorithmen und Nerd-Themen. Ich mache dann eher so, ich gehe dann in den Tunnel und nutze auch mit Absicht die Algorithmen der Plattform, indem ich ganz gezielt bestimmte Contents intensivst suche, schaue sozusagen, um dann in so ein Rabbit Hole zu gehen. Da ist es eher die Plattform, die dann meine InfluencerInnen sind. Es gibt einfach Themen, die mich gerade politisch und overall beschäftigen. Und da ist es ganz sicher Luisa Neubauer und Robert Habeck, die mich influenzen in vielen Bereichen. Ganz abseits von unserer Bubble, in der wir uns tagtäglich aufhalten. Denn es gibt viel größere Themen als das Thema Marketing noch. Sicherlich Teil der Lösung, aber die Overall-Lösung ist eine größere als nur das Thema Marketing. Und deswegen sind das zwei Menschen, denen ich gerne folge und viel von denen konsumiere und mitnehme. Auch wenn ich jetzt sagen würde, dass das nicht klassische InfluencerInnen sind. Und gerade, wenn ich sie sortieren müsste in einem Ranking, ist Luisa Neubauer wahrscheinlich deutlich besser plattformadäquat unterwegs, als es Robert Habeck aktuell noch ist. Ja. Aber trotzdem würde ich sie beide InfluencerInnen zumindest in meiner Bubble nennen. Und es gibt viele andere, die dann auf Nerd-Themen, denen ich folge. Aber das geht dann zu weit.
Ne, da haben wir doch schon eine sehr gute Sammlung zusammen. Und ja, ich glaube, man merkt bei allem, wir bewegen uns in einem größeren Kontext in dieser Marketing-Bubble. Aber du hast uns heute, glaube ich, total geholfen, das, was wir tagtäglich hier so machen und erleben, ja, noch besser zu verstehen und auch in Zusammenhang zu bringen. Und zu, ja, so ein vielleicht ein Verständnis dafür zu bringen, warum das auch alles Sinn ergibt, dass wir das machen. Also vielen, vielen Dank dafür und richtig schön, dass du zu Gast warst. Danke, Per.
Danke für all deine Fragen. Und wenn von irgendwem dir oder jemand anderem noch Fragen auftauchen, ich teile gerne Wissen, stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Kontaktiert mich auf allen Channels, die euch irgendwie zur Verfügung stehen und bei denen ich auch bin. Das muss man natürlich auch noch sagen. Es war klasse. Ich freue mich auf eine zweite Runde, eine Alles-Gesagt-Variante davon. Genau. Oder einfach nochmal rückblickend in einem Jahr, wo wir stehen.
Das wäre doch gut, oder? Wenn die KI übernommen hat.
Genau.
Vielen Dank. Bye, bye. Das war eine weitere Folge von Influence. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel aus dem Gespräch mitnehmen wie ich. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und teilt ihn mit Kollegen und Freunden. Bleibt dran für weitere spannende Gäste und Themen. Bis zur nächsten Episode von Influence. Macht's gut.